Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Hier fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie wir das auch als Gesellschaft hinkriegen können. Nicht nur, dass das Thema Alkohol auch aus der Tabu-Ecke rauskommt. Wie kriegen wir es auch hin, dass wir diese Mechanismen auch unterbrechen können? Wie kommen wir da aus dieser Falle raus?
Und Dr. Burak Yildirim.
Solange wir Eltern haben, die für ihre minderjährigen Kinder Alkohol einkaufen gehen, um die damit dann loszuschicken, ja, dann brauchen wir uns doch keine Gedanken darüber machen, ob eine Verkäuferin oder ein Verkäufer an der Supermarktkasse die Kinder kontrolliert.
Es ist Abend, es ist deutlich nach 8 Uhr und wir zeichnen auf und da frage ich doch einfach mal den Arzt, wie war das Gläschen Wein? Hast du das heute schon gehabt oder dein Feierabendbierchen oder gibt es da ein Ritual oder gar eine Zwangsstörung? Hashtag. Letzte Folge.
Genau. Nee, gibt es nicht, aber du weißt ja, das wärmste Jäckchen ist das Cognäckchen. Deshalb habe ich, das ist so ein Harald-Junke-Spruch, würde ich fast behaupten. Ja. Möge in Frieden ruhen. Und bei mir gibt's ja, deshalb bin ich auch erschrocken gewesen über den Themenvorschlag. Bei mir gibt's ja eben nun mal so gut wie keinen Alkohol. Seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen seit der Geburt. Aber ich glaube, ich kann das Thema trotzdem einigermaßen bespielen.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, ab und zu nehmen wir deine Expertise auch als Sportarzt und jemand, der einfach auch mal so in Kabinen noch rumgelungert ist.
Jawohl.
Viele, viele Jahrzehnte. Und vielleicht auch das eine oder andere Problemchen mit Alkohol nicht selber, sondern einfach auch mitbekommen hat, was das so machen kann und nicht nur körperlich, sondern auch natürlich auch mit der mentalen Gesundheit. Und da gibt es ja direkte Zusammenhänge, gehen wir auch gleich drauf ein in dieser Folge, zum Beispiel eben, was macht denn der Alkohol in Sachen mentaler Gesundheit und gibt es einen direkten Zusammenhang zum Beispiel zu Depressionen? Und dann, ja, das ist auf jeden Fall der Fall, so viel können wir schon mal spoilern. Mal abgesehen davon, dass das Thema Alkohol, glaube ich, auch deshalb ein schwieriges ist, weil es nicht nur eine Alltagsdroge ist, die auch in keiner Form limitiert wird groß, wenn man über 18 ist zumindest nicht, und auf der anderen Seite die Auswirkungen recht, recht heftig sind. Aber bevor wir da einsteigen, lieber Burak, wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Der traumhaft für einen Vater von drei Kindern ein sehr schöner Mental Health Moment, der sich folgendermaßen abspielte. Unsere Mädels tanzen. Unsere Jüngste hatte einen Auftritt und bei diesem Auftritt waren wir alle zugegen, außer unser Sohnemann, der hatte selber ein Meisterschaftsspiel beim Fußball, der konnte leider nicht. Mhm. Und so saßen wir da, Mutter, Vater und die beiden Töchter und unsere mittlere Tochter, die ist schon ja wie ein Vorbild für die Kleine, das muss man schon sagen. Die sind knapp 4 Jahre auseinander und die Große tanzt und die Kleine tanzt und beide tanzen auch mittlerweile in der gleichen Richtung. Und dann haben wir uns das angeguckt. Das ist für mich immer, das war bei dem ersten Auftritt so und wird wahrscheinlich auch bei dem letzten Auftritt so sein, dass mich das emotional unfassbar catcht. Also wenn ich da die Mädels tanzen sehe, diese Choreos und wie die sich da reinarbeiten, wie die teilweise wirklich auf dem Punkt sind und einfach diese Disziplin. Und ich merke das ja dann teilweise auch, wie die sich gegenseitig zu Hause coachen. Da laufen dann die Titel ab und dann üben die die Schritte ein, dann machen die Videoanalysen, dann gucken die sich den Auftritt nochmal an und schauen, wie, welchen Schritt habe ich wo gemacht. Also es ist für mich wirklich wie eine eigene Kunst, wie eine eigene Wissenschaft. Hm. Ich kannte Videoanalysen nur vom Fußball. Und dann hat die Kleine da getanzt, wunderbarer Auftritt, und auf einmal schaue ich neben mir zu unserer Mittleren und dann heult die da vor Rührung und kann sich wirklich kaum mehr einkriegen. Und ich gucke und denke, das gibt's verrückt. Also diese Reaktion hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und als wäre das nicht genug, dreht sie sich dann zu mir um, komplett verheult und sagt, ist das nicht toll, Papa, wie die tanzt, wie die die Schritte beherrscht. Und das ist doch so toll, ich bin so stolz. Oh, nicht so lecko, Fanny, ey. Da kannst du aber dem Auftritt, der mich sowieso emotional schon gepackt hatte, oh, nochmal richtig einen draufsetzen. Hm. Und das fand ich schon also einfach einen ganz tollen Moment. Ich meine, man kennt das auch vielleicht, wenn man selber mit Geschwistern aufgewachsen ist. Das ist ja nicht jeden Tag so, dass es dann Honigkuchen gibt, sondern da gibt's ja auch wirklich Kabelei und da gibt's richtig, sagen wir mal, verbal und teilweise, wenn man unter Jungs ist, so wie das bei uns war mit meinen beiden Brüdern, dann gibt's auch schon mal Gefechte körperlicher Art. Und aber wenn man das dann so erlebt und dass die ältere Schwester stolz ist auf die jüngere und dann wirklich vor Rührung weint, das fand ich einfach einen ganz tollen Moment. Und allein dafür hat es sich wieder gelohnt, bei dem Auftritt dabei gewesen zu sein. Ja, und ja, es ist halt bei dieser Thematik habe ich halt einfach ein Blätterteigherz. Das muss man schon so sehen. Das geht dann sehr, sehr schnell in die Knie.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen eines privaten, sehr, sehr privaten Moments, aber das ist natürlich auch, ja, also ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich und ich glaube, das geht vielen Vätern so, da platzt einem natürlich das Herz, ja, in dem Moment auch vor Stolz oder vor Rührung und ich glaube, dass, wenn man einen Funken Empathie hat und Emotionalität in sich hat, dann geht sowas natürlich nicht spurlos an einem vorbei, vor allem, wenn du einfach auch die Begeisterung dann merkst, so wie du es gerade eben beschrieben hast, ne? Und was das dann auch macht und das ist ja auch, es ist nur Tanzen, ne? Also es ist nur Tanzen, in Anführungsstrichen nur.
Ja.
Und dann siehst du eben, was Bewegung, ich meine, das ist ja genau dein Thema, was Bewegung für einen im wahrsten Sinne des Wortes Lebenselixier sein kann. Ganz egal. Muss nicht unbedingt immer der Fußball sein.
Nee, definitiv.
Sondern kann auch mal das Tanzen sein. Wer hätte gedacht, dass du beim Tanzen eines Tages mal Gänsehaut kriegst, oder?
Definitiv, ja. Bin ich auch sehr überrascht, aber es ist halt, Kinder können einem natürlich Emotionen vermitteln, die es halt sonst einfach in der Form nicht gibt, ne? Und dementsprechend ist das schon toll. Ein tolles Erlebnis.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gänsehautmoment der Woche.
Ja, für mich schon. Für mich schon.
Ja.
Wie war die Woche bei dir, mein Lieber?
Bei mir war sie. Also es gibt ja immer mal wieder, ich lasse es ja ab und zu mal fallen, irgendwie auch die Momente zwischen meinem Vater und mir. Wir sind uns einfach auch sehr nah und es gab immer einen sehr, sehr direkten Austausch zwischen uns und wir sind gerade wieder in so einem Prozess, wo das auch wieder der Fall ist und wo das auch nötig ist. Und ich glaube, wir haben uns auch mal drüber verständigt, dass es im besten Falle irgendwann an den Punkt kommt, wo sich die Rollen umdrehen. Also wo der Sohn der Berater des Vaters wird oder derjenige ist, der dem Vater vielleicht oder den Eltern auch mal sagt, ey Leute, jetzt hier ist an der Stelle mal Schluss. Und denkt mal drüber nach, kommt mal klar. Wo man dann als Kind, Sohn, wie auch immer, plötzlich dann Verantwortung übernimmt. Also die Verantwortung, die Eltern lange Zeit übernommen haben und Hinweise gegeben haben, im besten Fall dann Leitplanken gesetzt haben. Und so einen Moment hatte ich. Weil ich glaube, das kann man sagen, weil man, wenn man immer wieder hört von der anderen Seite oder von den Eltern, ja, ich werde alt, kann das nicht mehr und kann jenes nicht mehr, dann gibt es ja so zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt jemanden dann da oder es fällt einem auf, dass sich da jemand einfach auch in etwas reinmoderiert, was gar nicht den Tatsachen entspricht. Und genau so ein Gespräch habe ich dann auch geführt. Und das ist jetzt erstmal der Anfang eines Diskurses, wo ich gesagt habe, hör auf damit. Hör auf, immer wieder zu sagen, ich kann jenes nicht mehr und das nicht mehr. Und schieb bitte das Alter nicht vor, weil du bist noch nicht in einem Alter, wo das adäquat ist. Vor allen Dingen auch nicht bei deiner ja, bei deinen körperlichen Möglichkeiten. Ja, es gab ein neues Knie irgendwann, ja, es gab auch mal neue Linsen, aber das heißt ja nicht, also wie viele Millionen Menschen haben das? Das heißt ja nicht, dass das Leben zu Ende ist, sondern ganz im Gegenteil, dass es jetzt einfach wieder lebenswerter ist, weil ein paar Dinge einfach verändert worden sind. Gott sei Dank haben wir die Möglichkeiten der Medizin, ja, dass genau das auch möglich ist. Und ich kann dir sagen, das war nicht so einfach, dann einfach auch so das Signal zu geben. Erstens, ich sehe das. Zweitens, hör auf damit, weil das sonst zu nichts Guten führt. Und das ist ganz schön, sowas dann auch sagen zu können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch so wäre, dass wenn man da nicht dagegen hält, hat jeder von uns, glaube ich, auch schon mal erlebt, dass dann Menschen sich in so eine Negativspirale reinmoderieren. Und dann ist es das dann auch irgendwie wirklich irgendwann gewesen. Vielleicht auch viel zu früh, weil man dann auch aufgegeben hat. Und total ohne Grund. Also wenn es jetzt irgendwie einen Grund gibt, ne, dann würde ich sagen, okay, kann ich ja verstehen. Aber den gibt es halt einfach nicht. Und mir fällt sowas sehr, sehr schwer. Aber für mich ist es auch alternativlos, wenn ich sowas sehe. Und ich hoffe, es ist einfach, deshalb ist es auch mein Mental Health Moment der Woche. Ich hoffe, dass daraus was Gutes entsteht. Weißt du, und dass daraus jemand dann einfach auch sieht, okay, warte mal, vielleicht hat er recht, vielleicht soll ich da doch das Ruder nochmal rumreißen und das Leben genießen und nicht hinter jedem Baum ein Problem zu sehen und hinter jedem Weg, den ich gehen muss mit meinem neuen Knie, schon wieder das nächste Problem sehen. Also diffizil, aber war auch in der Tat ganz gut. Ich hätte hinterher einen Schnaps gebraucht, um wieder aufs Thema zu kommen.
Ja, ja. Danke fürs Teilen, aber gerade dieses medizinische Thema, das habe ich natürlich auch oft in der Sprechstunde.
Ja.
Weil viele sich mit dem Thema Operation, vor allen Dingen auch mit Ersatz, so nenne ich es mal bewusst, Ersatzoperationen schwer anfreunden können, ob das künstliche Gelenke sind, etc. Aber letztendlich geht es darum, dass wenn die Personen Hilfe suchen und Rat, letztendlich die Beschwerden sicherlich so an einen Punkt gekommen sind, wo die Lebensqualität eingeschränkt ist und letztendlich diese Art von Operationen oder Eingriffen eben zu einer Verbesserung der Lebensqualität einfach führen, ne? Aber diese Gespräche muss man führen, dass sie in Ruhe erklären und letztendlich, viele wollen ja eher Bestätigung, als dass sie jetzt sagen, hoffentlich sagt er was, dass ich die OP nicht machen muss. Deshalb Kann ich das nachvollziehen?
Ja, ich glaube, es ist legitim. Irgendwann kommt man vielleicht einfach in so einen Bereich, wo man sagt, ich bin jetzt alt, da kann ich einfach verschiedene Dinge vielleicht nicht mehr. Und das muss man auch ernst nehmen, teilweise auch respektieren. Aber wenn man dann auch sieht, dass jemand das so ein bisschen entschuldigen tut und man trotzdem aber noch genug Feuer in jemandem sieht, und wirklich dann einfach auch, wie soll ich sagen, genau weiß, weil man jemanden lange Zeit kennt, dass das sich an der Stelle zu nichts Gutem führt, dann gehört es, finde ich, auch zu einem Verantwortungsbewusstsein dazu, dagegen zu halten. Aber ist sicher kein Patentrezept für jeden, aber hier in dem Fall ist das zumindest mal mein Weg. Mal gucken, wo er hinführt. Aber vielleicht einfach mal zu dem Thema, was uns heute beschäftigen soll, nämlich das Thema Alkohol und mentale Gesundheit. Das ist eigentlich ein Thema, das könnten wir über mehrere Episoden ziehen. Vielleicht streift es uns auch nochmal. Aber es ist schon, finde ich, auch wieder erschreckend, wenn man einfach mitbekommt, was dieses Teufelszeug aus Menschen macht. Und am Ende des Tages auch, wie einflussreich Alkohol ist. Es gab jetzt gerade, du hast es vielleicht auch mitgekriegt, mich beschäftigt sehr, jetzt hoch und runter in den Medien, ein Fußballspieler des 1. FC Köln, der feiern war, um das mal vorsichtig zu sagen, und das noch relativ zeitnah vor einem Fußballspiel, das alles entscheidend ist. Da geht es nämlich um den Aufstieg des 1. FC Köln. Und im Vorfeld hat man gedacht, doch, da gehe ich doch einfach mal hardcore feiern und feiern wir mehr oder weniger fast mal 24 Stunden lang durch. Was dann damit endete, dass so ein junger Fußballspieler dann einfach auch stark alkoholisiert war, dann gab es dann eben einfach auch ein bisschen Beef und ein bisschen Schlägerei. Jetzt liegt er im Krankenhaus, kann nicht mitspielen bei dem entscheidenden Spiel. Und alles ungut. So, das sind dann aber auch die Folgen von Alkohol und was dann da hinten dran hängt, deshalb ziehe ich dieses Beispiel auch, ist dann einfach auch mal gucken, was das dann mit so einer Mannschaft macht, mental, wenn einer der Stammspieler nicht mit dabei ist, aus so einem Grund und das medial so einen Impact gegeben hat. Und was ist denn mit dem Spieler selber, der das Zeug konsumiert hat ohne Ende, weit über Maß? Und was macht das mit dem, wenn er dieses Spiel nicht mitspielen kann, wenn er Dinge über sich in der Zeitung liest, die vielleicht einfach dann auch nochmal was mit ihm machen? Und das alles nur in Anführungsstrichen, weil der Pegel deutlich zu hoch war. Und jetzt könnten wir wahrscheinlich beide endlos viele Beispiele nennen, Negativbeispiele in Zusammenhang mit Alkohol, aber ich will gerne noch so einen Nebenlink aufmachen. Und hier ist zum Beispiel Wissenschaft wieder mit am Start und wo also so wirklich in ewig vielen Studien immer wieder nachgewiesen werden konnte, dass Depression und Alkohol verstärken sich sogar gegenseitig in ihren Auswirkungen. Menschen mit Depressionen sollten daher vielleicht keinen Alkohol sowieso per se nicht trinken, aber auch umgekehrt durch ein Alkoholproblem kann eine Depression entstehen. Denn es ist auch so, dass hoher Alkoholkonsum verändert auch auf lange Sicht die Gehirnstruktur. Da werden wir dann plötzlich sehr medizinisch plötzlich wieder. Ist aber etwas genau der Punkt erreicht, wo ich einfach mal den Arzt frage, was bedeutet das denn genau? Es verändert auf lange Sicht gesehen die Gehirnstruktur.
Oh, da müssen wir natürlich jetzt in die tiefsten orthopädischen Abgründe abtauchen, die es natürlich in diesem Zusammenhang so gut wie gar nicht gibt. Komme ich aber gut. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen einfach zu skizzieren, damit man sich wirklich eben mal klar wird, was eben dieses Cognacchen oder das Bierchen und so weiter, was das alles so anrichtet. Ich musste immer schmunzeln über die, wie wir dann im Nachgang immer natürlich erfahren haben, im Kleingedruckten, wenn man das gelesen hätte, hätte man es vorher gewusst. Aber immer musste ich schmunzeln über diese Studien. Und ich rede von medizinischen Studien, ne? Ich rede jetzt nicht von Studien im Auftrag der Jägermeister GmbH, weil die gibt's natürlich auch. Genauso wie es Studien gibt von Winzerverbänden und so weiter.
Klar.
Aber ich musste immer schmunzeln, dass es eben Studien gab, die dann gesagt haben, dass eine gewisse Menge an Alkohol quasi also nicht schädlich ist. Manchmal sogar hat man sich dazu durchgerungen, das so zu formulieren, eine gewisse Menge Alkohol sei gesund. Und ich habe dann natürlich immer gedacht, nein, ist es definitiv nicht. Bis dann natürlich die größte Studie dann zu diesem Thema rauskam, letztes Jahr übrigens, die dann besagt hat, dass es keinen Hinweis gibt, dass auch nur ein Tropfen Alkohol eine positive medizinische Wirkung hätte. So, und dann habe ich mir gedacht, bei aller Liebe, aber dafür hätten wir gar keine Studie gebraucht. Wenn wir wissen, dass das letztendlich pures Gift ist, was wir konsumieren. Ich muss bei dem Thema ich versuche ja viele Dinge wirklich aus der Ich-Perspektive oder aus der Wir-Perspektive zu beleuchten, weil ich natürlich in vielerlei Hinsicht beim Thema Zucker habe ich das ja, glaube ich, mehr als deutlich gemacht. Ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit. Das Thema Alkohol ist aber natürlich schon etwas, wo ich sagen muss, da müsste ich mich sehr, sehr strikt ausklammern, weil Alkohol spielt in meinem Leben einfach gar keine Rolle. 0,0. Viele sagen dann immer, ja, ist ja klar, weil du Moslem bist. Da sage ich immer, ja, das wäre das einfachste Alibi.
Ja.
Aber ich kenne Moslems in der eigenen Familie,
Ja.
Im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im Sportlerkreis. Die saufen wie die Löcher. Wie die Löcher. Die saufen Tag und Nacht. Mengen, die man sich nicht vorstellen kann. Mhm. Also nochmal, die man sich nicht vorstellen kann. Und deshalb ist natürlich das Thema Moslem und Alkohol, natürlich steht es geschrieben. Es steht aber auch in der Bibel geschrieben, dass man Dinge, die Suchtpotenzial haben, die einem nachweislich schaden, nicht konsumieren soll. Das steht auch in der Bibel, das steht in jedem Buch, in jedem gescheiten Buch. Trotzdem machen wir es. Und die größte Problematik ist natürlich, speziell in Deutschland, weil wir sollten immer in unserem Dunstkreis bleiben, dass natürlich Alkohol A, sehr gesellschaftsfähig geworden ist und fast schon zum guten Ton gehört und völlig verharmlost wird. Und das beste Beispiel ist, wir haben uns irgendwann durchgerungen auf Tabakprodukte, allen voran auf Zigarettenpackungen, irgendwelche hässlichen Fotos zu kleben und darauf zu schreiben, Rauchen tötet, Rauchen verursacht Krebs und. Ich kenne keine Alkoholflasche, auf der irgendein dreckiges Foto abgebildet ist, geschweige denn die Aufschrift, wenn du das trinkst, stirbst du. So, was heißt das konkret? Wir sollen nicht rauchen, aber wir dürfen trinken, was natürlich völliger Bullshit ist. Aber was passiert neurochemisch im Gehirn? Und da ist es tatsächlich so, und ich sage das natürlich ganz offen, ich bin Arzt, ich bin aber primär Orthopäde und das Thema neurochemische Zusammenhänge ist natürlich jetzt nicht etwas, was ich tagtäglich bearbeite. Aber es gibt natürlich Themen, mit denen ich auch konfrontiert werde. Allen voran, wenn es heißt, ja, können Sie mir ein Medikament verordnen? Ich habe diese oder solche Beschwerden. Ja, und dann ist die Frage, ja, kann ich, aber trinken Sie Alkohol? Wenn ja, in welchen Mengen? Weil dann können Sie eventuell das Medikament nicht einnehmen oder sollten es nicht einnehmen, wenn sie nicht auf den Alkohol verzichten können. Also es gibt immer wieder Kontakt. Aber es ist so, dass natürlich der Alkohol wie nahezu jede Droge, die zu einer Sucht führt, in erster Linie wiederholte Dopaminreize setzt. So, und wie wir wissen, Dopamin ist unser Belohnungshormon und Alkohol fördert vor allen Dingen kurzfristig eben die Dopaminausschüttung. Aber nochmal, das machen viele andere Drogen eben auch. Was heißt das? Wir werden euphorisch, wir haben ein Gefühl der Belohnung und vor allen Dingen, und jetzt kommt der Teil, der gefährlich wird, das Gehirn lernt, dass Alkohol geil ist. Warum? Weil es dann zu einer Dopaminausschüttung kommt. Also letztendlich erziehen wir uns zu jemandem, der dann am Ende des Tages einfach suchtkrank ist. So, und die wiederholten Dopaminreize führen natürlich zu Verlangen, was man als Craving bezeichnet. Und das ist das, was letztendlich sehr, sehr kurzfristig dazu führt, dass man dann gerne mal zum Pittermännchen greift, sozusagen. Ja. Und es gibt aber andere Themen. Wir haben ja beruhigende und anregende Stoffe im Körper. Und letztendlich bedient der Alkohol, und das ist wiederum das Gefährliche an der Nummer, diesen ganzen Kreislauf. Das heißt, es sorgt dafür, dass wir auf der einen Seite beruhigt werden, indem der wichtigste hemmende Neurotransmitter, das ist die Gamma-Aminobuttersäure oder ganz kurz GABA genannt, verstärkt wird. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir sind cremig, wir sind entspannt, es ist angstlösend und gleichzeitig aber auch irgendwo ein bisschen enthemmend. Problem ist aber, auch daran gewöhnt sich das Gehirn und bei dauerhaftem Konsum wird dieses GABA-System immer träger, was dann zu Angstzuständen bei Alkoholentzug führt. Und der anregende Stoff in unserer Birne ist das sogenannte Glutamat, das ist ein aktivierender Botenstoff. Und der Alkohol hemmt Glutamat, das heißt also, wir haben das Gefühl, wir sind so ein bisschen vernebelt. Und in dem Moment, wenn dann gesagt wird, so, jetzt lassen wir mal den Alkohol weg, schlägt das Imperium, also in dem Fall das System, zurück und es kommt zu Übererregungen, Nervosität, Zittern, Krampfanfälle, Schweißausbrüche etc. Und wir haben das Thema Alkohol einmal schon ganz kurz geschnitten. Nämlich in der Folge oder in den Folgen zu Schlaf. Das waren unsere allerersten Folgen. Ich glaube, Folge 3, 4 oder 4, 5. Weil der Alkohol ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Langzeitkiller, indem es dazu führt, dass wir nicht in die Tiefschlafphasen kommen. Also wir sind durch den Alkohol im Grunde nur narkotisiert. Also letztendlich sind wir sediert. Aber wir schlafen nicht, wie wir schlafen sollten. Das heißt, wir haben de facto fast den physiologischen Schlafentzug. Und Schlafentzug ist nachweislich, wenn jetzt jemand sagt, der labert, will nur den Alkohol schlecht reden, weil er Moslem ist. Schlafentzug ist nachweislich tödlich. Punkt. Und deshalb hat Alkohol letztendlich in allen Richtungen langfristig betrachtet chronische Folgen, und zwar eigentlich im Grunde erschütternde, weil du hast das Thema Depressionen. Wir haben in der letzten Folge das Thema Zwangsstörungen. Da hätten wir es auch schon fast mit dem Alkohol einbauen können, haben wir bewusst nicht, weil Alkohol ja heute eine eigene Bühne bekommt. Aber das sind einfach die Dinge, denen man sich wirklich klar sein muss. Und wenn wir gleich, du bist ja normalerweise der Herr der Zahlen, aber wenn wir uns die Mengen, also die Risikogrenzen der Weltgesundheitsorganisation mal vor Augen rufen, ja, ich glaube, dann wird's sehr, sehr eng um den Adamsapfel beziehungsweise die Eva-Pflaume.
Aber da bin ich, also dann nimm uns doch gerade mal mit in das Zahlenwerk.
Gerne.
Das dir ja zur Verfügung steht. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was du dazu sagst.
Also die Risikogrenzen als Orientierung von der Weltgesundheitsorganisation sehen so aus: für Frauen weniger als 12 Gramm reinen Alkohol pro Tag, das entspricht etwa einem kleinen Glas Wein. Alles, was da drüber ist, ist schon Risiko. Und bei Männern unter 24 Gramm pro Tag, das ist ungefähr eine große Dose Bier. Also 500 Milliliter Bier. Ich kenne Leute, die putzen sich mit 500 Milliliter Bier die Zähne morgens. Die fangen damit an. Mhm. Ja. Also das heißt, das sind die Risikogrenzen. Alles, was darüber hinausläuft, ist hochriskant. Und gleichzeitig, wenn man denn sich in diesen Risikogrenzen bewegt, ist die Empfehlung, dass man mindestens 2 alkoholfreie Tage pro Woche. So, und ne, da denke ich, da, wenn wir den Gesamtalkoholkonsum in Deutschland betrachten und den einfach runterrechnen auf die zig Millionen Bürger, und davon gibt's nun mal einige, das sind Kinder, die trinken nicht, dann gibt's einige, die sind krank, die trinken nicht, dann gibt's einige, Entschuldigung, wenn ich das sage, die trinken aus religiösen Gründen tatsächlich auch nicht. Und dann werden diese Zahlen pro Kopf enorm, enorm.
Also es ist, ich finde, bei Zahlen immer auch deshalb krass, weil man einfach, wenn man insgesamt die Zahlen sieht, was den Alkoholkonsum angeht, dann sind wir wie soll ich sagen, auf einem guten Weg, weil der Alkoholkonsum in Deutschland sich so in den letzten Jahrzehnten tendenziell eher reduziert. Also wenn du da einfach siehst, der Pro-Kopf-Verbrauch von Alkohol ist seit 1980 gesunken, wobei der rein Alkoholverbrauch von 15,1 Litern auf 10 Liter pro Person bis ins Jahr 2020 zurückgegangen ist. Neue Studien zeigen, dass es wieder so leicht steigt. Und aber wir sprechen von rein Alkoholverbrauch. 15 Liter noch vor ein paar Jahrzehnten. Das finde ich noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste finde ich, dass man einfach so vieles mit dem Alkohol inzwischen verknüpfen muss. Und das wird ja dann auch wieder weiter erforscht, und ich finde, wenn wir jetzt gerade über, damit so ein bisschen natürlich auch ganz klar über auch die Physis gesprochen. Ich denke auch, dass das logischerweise was mit einem macht. Ich fand das Thema Schlafentzug, dass das zum Tod führt. Ja, ich meine, wir reden jetzt nicht davon, dass jemand über einen längeren Zeitraum mal 6 Stunden nur schläft oder so, ne? Sondern wir reden davon wirklich, dass krasse Schlafstörungen davor liegen. Aber was ich wirklich irre finde, ist, dass es eben einfach auch wohl augenscheinlich so ist, dass der Alkohol auch Menschen mit Depressionen geradezu noch fördert in ihrer Depression. Und dass nicht nur dieser chemische Prozess, der im Hirn passiert, ein Riesenfaktor ist, sondern alles, was da auch dahinter liegt. Also sprich, die Isolierung auch der Menschen, die alkoholkrank sind, die sich entweder selbst isolieren, damit das nicht auffällt, was sie da an Sucht mit sich rumschleppen, oder aber, wenn es auffällt, dass man solche Menschen auch meidet. Also das heißt, es führt automatisch in eine Sackgasse. Nicht nur, was die Physis angeht, sondern auch, was die Psyche angeht, den Menschen angeht, der sich dann einfach auch in eine Isolation begibt, die angstgetrieben ist, logischerweise auch, oder schlechten Gewissens, wie du willst, und diese Einsamkeit dann wiederum unmittelbar einfach auch zu Depressionen führt. Es ist wirklich ein Teufelskreis. Und nochmal, und du hast es für ja auch gesagt, dass auf den Zigarettenpackungen dann irgendwann mal auch gekennzeichnet werden muss, dass welche Auswirkungen das Rauchen hat. Und dass wirklich viel getan worden. Aber ich habe das Gefühl, dass du Alkohol fast nahezu egal in welchem Alter komplett ohne Probleme bekommen kannst. Ohne Probleme konsumieren kannst.
Grüßes.
Und ohne Einschränkungen auch. Also, jetzt müsste man mal die Zahlen aufmachen, wie viele Menschen sterben eigentlich an Alkoholproblemen pro Jahr und wie viele an harten Drogen, wie Heroin und so weiter. Wenn man das mal so in den Vergleich setzt, könnte ich mir gut vorstellen, dass es weitaus mehr Menschen gibt, die an den Folgen von Alkohol sterben. Und hier fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie wir das auch als Gesellschaft hinkriegen können. Nicht nur, dass das Thema Alkohol auch aus der Tabu-Ecke rauskommt und alleine deshalb einfach einen anderen Stellenwert bekommt. Wie kriegen wir es auch hin, dass wir diese Mechanismen auch unterbrechen können? Wie kommen wir da aus dieser Falle raus?
Schwer, weil wir haben ja sehr lange gebraucht, um den Tabak letztendlich zu verteufeln und alle Tabakprodukte. Und das heißt, indem man dann auf die Packungen diese ominösen Bilder geklebt hat und auch diese Slogans. Und was man natürlich auch gemacht hat, muss man auch mal ganz klar sagen, das ist ja erschreckend, wenn man sieht, was mittlerweile so eine Packung Zigaretten einfach kostet. Also wir bewegen uns ja geschmeidig auf die 10 Euro zu. Also das ist ja unglaublich. Haben aber gleichzeitig die Lächerlichkeit, dass 500 Milliliter Wasser abgepackt in einer Plastikflasche teilweise mehr kostet als ein alkoholisches Getränk. Da ist ja die Frage, okay, was kippe ich mir dann über den Durst? Fades Wasser? Oder dann doch noch ein bisschen was mit Geschmack und mit Bums für die Birne. Also das ist ja schon schizophren. Und du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich angesprochen, das Thema Zugang zu Alkohol und teilweise in jedem Alter. Viele werden jetzt natürlich empört sagen, nee, man kriegt ja Alkohol nur mit Ausweis an der Supermarktkasse und so weiter. Also ich glaube, es ist mittlerweile bei einigen Jugendlichen echt schwer rauszuarbeiten, sind die erst 14 oder 24, etwas übertrieben formuliert. Ich glaube nicht, dass da permanent kontrolliert wird. Und solange wir in der Karnevalssession, und da sind wir natürlich hier in Köln speziell im absoluten Schmelztiegel, solange wir hier in der Nachbarschaft Eltern haben, die für ihre minderjährigen Kinder Alkohol einkaufen gehen, um die damit dann loszuschicken, ja, dann brauchen wir uns doch keine Gedanken darüber machen, ob eine Verkäuferin oder ein Verkäufer an der Supermarktkasse die Kinder kontrolliert. Wenn die Eltern bereit sind, ihre Kinder mit Alkohol zu bewaffnen. Und warum? Weil, und das hast du auch wunderbar eigentlich beschrieben, weil viele Events, viele Anlässe sind mit Alkohol letztendlich 1:1 verbunden. Karneval ohne Alkohol. Unmöglich. Unmöglich. Und ich denke mir, okay, aber was ist die Idee des Karnevals? Was ist die Idee des Karnevals? So, geht das, die Idee des Karnevals, geht die ohne Alkohol? Natürlich. Natürlich würde das ohne Alkohol gehen. Aber es ist halt einfacher, mit Alkohol kostümiert jemandem an den Arsch zu greifen, als ohne Alkohol. Weil der Alkohol ist dann auch, letztendlich muss man sagen, irgendwo ein bisschen, liefert ein gewisses Alibi. Aber bleiben wir trotzdem bei den Themen, wie es medizinisch ist und vor allen Dingen auch das Thema Depression. Ich hatte bei der letzten Folge mit den Zwangsstörungen 2-3 Mal erwähnt, das Thema Dunkelziffer. Aber selbstverständlich ist die Dunkelziffer an den Folgen von Alkohol zu sterben gigantisch. Letztendlich unterhält ja der Alkohol organische Störungen oder organische Schäden und mentale Schäden. Und beides führt in leider einigen Fällen zum Tode. Ob das jetzt durch Organversagen ist oder durch mentales Versagen. Also mit anderen Worten, durch tiefe Depressionen, die mit Alkohol eigentlich immer nur weiter ertränkt werden, bis der Alkohol dann letztendlich dafür sorgt, dass das Licht quasi ausgeht. Und demzufolge wäre es natürlich ideal, wenn wir dann genau das machen, was wir mit den Zigaretten gemacht haben. Man darf jetzt nicht vergessen, die Zigaretten sind ja mehr oder weniger verteufelt. Aber wenn ich dann sehe, wie viele dann da draußen mit irgendwelchen Strohhalmen rumlaufen mit irgendwelchen exotischen Düften. Da habe ich übrigens noch keine Aufkleber gesehen, aber da achte ich auch nicht drauf. Aber im Grunde müssen wir natürlich den Alkohol auch stigmatisieren, indem man auf die Flaschen Aufkleber macht, indem man die Preise hochsetzt. Aber ich glaube, es gibt eine Lobby, in diesem Bereich. Und dann ist das natürlich schon schwer, weil auf der Kinderschokolade wäre es auch vielleicht angebracht, einfach mal für kleine Kinder so ein paar Karieszähne aufzubringen. Aber das wird auch nicht gemacht, weil es aus meiner Sicht, und ich glaube nicht, dass das jetzt etwas ist, wo man sagt, jetzt dreht er komplett ab und wird zum Schwurbler. Aber ich glaube, auch da gibt es eine Lobby. Ja, auch da gibt es eine Lobby. Und dementsprechend ist es halt an uns, auch eben mit so einer Folge, auch wenn das den einen oder anderen sicherlich sehr trifft, weil bestimmt der ein oder andere oder die ein oder andere während dieser Folge auch schon irgendein Getränk eröffnet hat zur Feier des Tages. Und das sind natürlich Dinge, die, wie gesagt, die tun weh, aber wir sind hier natürlich auch keine Weihnachtsmänner und bringen nur Geschenke, sondern wir müssen die Dinge halt da ansprechen, wo sie vielleicht auch ein bisschen wehtun, aber für einen guten Zweck.
Interessant finde ich auch, wenn du, was meinst du, wie du so die Verhältnismäßigkeit ist? Drogentote kontra Alkoholtote in Deutschland?
Ja, das war schwer. Also ich wüsste gar nicht, ob man bei der Todesfolge, Entschuldigung, bei der Todesursache den Alkohol überhaupt als Tatwaffe berücksichtigen würde. Weil ich sag mal, wenn jetzt durch den Alkohol es zu einem Organversagen kommt oder käme, und die Person stirbt, dann würde man sagen, die ist an Organversagen gestorben. Wenn es aber tatsächlich eine Statistik gibt, die Alkohol und andere Drogen teilt, dann würde ich sagen, ist der Alkohol klare Nummer eins. Klare Nummer eins.
Ist auch so. Also es ist ungefähr das Dreifache, was an Alkohol, an direkten Folgen von Alkohol stirbt im Vergleich zu anderen Drogen wie Heroin, Kokain und so weiter und so fort. Mhm. Interessant finde ich aber auch, und wir haben ja davon gesprochen, eben, was ist denn in der Verlängerung dann noch? Was hängt denn dann noch alles so mit dran? Es gibt im Jahr 23, ganz interessant, kam es in Deutschland nämlich zu 37.172 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. Und bei rund 15.652 Unfällen mit Personalschaden wurden etwa 18.700 Menschen verletzt. Die Zahl der Unfälle, Verletzten als auch Toten hat bis 2014 kontinuierlich abgenommen, stagnierte seitdem aber weitestgehend und insgesamt, und jetzt halte ich fest, gab es im Jahr 23 rund 165.000 Alkohol- und Drogenverstöße im Straßenverkehr. Also einfach nur so mal das Brennglas auf den Straßenverkehr geworfen, ja, und was der Alkohol da dann auslöst. Jetzt kann man sich vorstellen, Thema Dunkelziffer, dass die ganze Problematik, das ganze Ausmaß des Alkohols und seiner Folgen natürlich um ein Vielfaches höher ist. Und da sprechen wir noch nicht rein über die mentale Gesundheit, also sprich Depressionen und die Sackgasse und die Einsamkeit, in das das ganze Thema führt. Und das finde ich eben so interessante Aspekte. Jeder, der mal mit einem Menschen zu tun hatte, der da einfach seine Probleme hatte, mit zum Beispiel eben mit dem Thema Alkohol, da wirst du irgendwann auf die Probe gestellt, als jemand, der damit nebendran steht. Nämlich auf die Probe, gehe ich da jetzt mit durch und coache in Anführungsstrichen da jemanden durch und bin einfach an seiner Seite? Oder muss ich Angst haben, co-abhängig zu werden und entferne und distanziere mich dann eher von diesen Menschen? Und dieser Zwiespalt ist total höllisch. Und jeder, der den schon mal gehabt hat und diesen Zwiespalt und jeder, der dann entschieden hat, für sich hoffentlich eine kluge und gute Entscheidung getroffen hat, weißt, wie schwer das dann auch ist. Weil du, wenn du eben Entscheidungen triffst, die mit einer Droge zu tun haben, dann ist das immer eine Entscheidung, die man für diesen Moment trifft, aber wo du nie weißt, war das jetzt richtig oder war das falsch. Ich finde das deshalb so wahnsinnig schwer und weil das eben einfach auch so weit verbreitet ist. Und jetzt dieser Ausschnitt an Zahlen, nämlich in den Spätfolgen, wenn du nennst, oder Zweitverwertungsfolgen des Alkoholkonsums, das macht, finde ich, schon auch, also mir macht es wirklich was aus, solche Zahlen zu sehen, weil mir nicht bewusst war, dass wir doch so große Probleme mit dem Alkohol haben in Deutschland. War dir das bewusst?
Ja, mir war es bewusst. Allein schon auch aus beruflicher Situation, weil wie gesagt, es kommen diese Gespräche, man sieht viele Alkoholdelikte in der Notaufnahme. Das Beispiel, was du am Anfang gebracht hast, dass sich der Spieler im alkoholisierten Zustand irgendwo geprügelt hat und so weiter. Das ist, wenn man in der Notaufnahme mal die ein oder andere Schicht hatte, da hast du genug Alkoholdelikte. Alkoholdelikte in Form von unter Alkoholeinfluss, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Stürze, dann unter Alkoholeinfluss, Gewalteinwirkungen innerhalb der Partnerschaft, innerhalb der Familie, etc. pp. Also da gibt's einfach innerhalb des Alkohols, Alkoholkonsums Psychosen und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich etliche Themen, etliche Fälle, die ich erlebt habe. Und letztendlich sieht man es ja auch regelhaft bei Veranstaltungen, auch im Bereich der Medizin. Also wenn wir irgendwo auf einem Symposium sind und so weiter und so fort und abends sind Empfänge, was da an Alkohol fließt, das ist unglaublich einfach. Absolut unglaublich. War einmal eingeladen zu einer Veranstaltung, da ging es um Ernährungsmedizin und insgesamt Thema Ernährung. Und da wurde alles beleuchtet, der Zucker, die Fette und so weiter. Nicht mit einem Wort gab es in dieser Veranstaltung, alles Mediziner, nicht einmal das Thema Alkohol. War auch klar. Weil wenn du dir abends dann die Tische angeguckt hast, die waren voll mit Alkoholflaschen.
Oh, Wahnsinn.
So, und dann denke ich mir, und dann habe ich irgendwann, das war mir ein bisschen peinlich, ich bin übrigens auch nicht mehr eingeladen worden dann zu den Folgeveranstaltungen, wie man sich vorstellen kann. Ich habe dann irgendwann die Hand gehoben und habe gesagt, Leute, ist ja alles gut, wir reden über Zucker und Salz und Gewürze und Glutamat in den Speisen, E-Stoffe, Farbstoffe etc. Sag ich, es kann nur nicht sein, wir sind jetzt 2 Tage hier, dass wir nicht einmal das Thema Alkohol hier haben. Ja, und dann wurde es halt ruhig. Dann wurde es ruhig. Ist ja klar, weil der ein oder andere hatte neben mir noch eine Fahne vom Abend davor.
Krass.
Ne? Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, ja, wie du kannst in dem Fall auch nicht auf medizinische Hilfe hoffen. Weil im Kreis der Mediziner ist das völlig normal. Es ist völlig normal, dass gesoffen wird. Und nochmal, ich rede nicht von einem Gläschen und ein bisschen Chin-Chin. Ich rede von Saufen.
Klar.
Ne? Also, was da weggehauen wird. Und dann ist doch schwierig, dass dir jemand, der selber entweder zu gegebenem Anlass säuft oder auch tagtäglich sich einen hinter die Binde kippt, aus dem medizinischen Bereich. Wie soll der dich beraten? Neutral. Wie soll der dich neutral, unbefangen beraten? Der würde ja im Zweifel immer sagen, komm, ein Gläschen geht immer. Das ist auch ganz gut für die, so ein Glas Rotwein hier für die Gefäße. Ja, nix, Bullshit. Absoluter Bullshit. Ja, absoluter Wahnsinn, Bullshit, ja. Und das sind als so Dinge, wo ich halt sage, es wird streng genommen eher ständig verharmlost, als dass wir dann eine Kampagne starten könnten und sagen müssten, okay, pass auf, wir müssen mal eines der größten Themen angehen, die wir tatsächlich im Bereich des Suchtverhaltens haben. Und das ist nicht im Orient Express so ein Tütchen weißes Pulver, was als Taschentuch irgendwo weggesteckt wird, ja, sondern das ist Alkohol. Und solange wir natürlich diese Plattform überhaupt nicht haben und Alkohol einfach als, wie soll man sagen, als Genussmittel, so muss man es ja eigentlich fast deklarieren, gilt, haben wir einen ganz schwierigen Stand. Und am Ende ist es so, du hast vorhin gesagt, wie kann man mit Personen umgehen, die einfach viel Alkohol konsumieren, ohne dass es da auch eventuell zu Konflikten führt. Schwierig, weil allein wenn die Person unter Alkoholeinfluss steht, ist es schon nicht mehr möglich, mit dieser Person in den Infight zu gehen, weil die Person ist nicht sie selbst. Nachweislich. Ja. Die Person ist nicht sie selbst unter Alkohol. Und dementsprechend ist es halt schwierig. Ich habe für mich einfach einen Modus operandi, dass ich sage, wir haben in der Familie einen Fall, also die Person trinkt Mengen, die wirklich, die kann man sich nicht vorstellen. Also diese 15 Liter, die du da eben angesprochen hast, trinkt diese Person in einer Woche. Ja. Und es ist unheimlich schwierig und eigentlich unmöglich, mit dieser Person zu sprechen und zu sagen, pass auf, Alkohol ist schädlich und die Menge, die du säufst, die ist eigentlich unvorstellbar schädlich. Das geht gar nicht. Weil dann, und jetzt kommt der Clou, dann kommt die Person und sagt, ja, aber guck doch mal hier, meine Blutwerte. Ja, da denkst du dir, alles klar. Zeig mir mal, bevor wir über deine Blutwerte sprechen, zeig mir mal die Medikamente, die du alle nimmst. Und dann schaust du dir die Medikamente an, das liest sich wie ein Speiseplan. Also das sind Medikamente in einer Menge, dass du dir denkst, meine Güte, die würden ja allein schon satt machen. So, und deshalb sage ich ja, ist es dann nicht auf einer rationalen Ebene unbedingt diskutierbar, sondern letztendlich muss man das machen, komm nicht als Erster auf die Party und geh nicht als Letzter von der Party. So, und das ist das Motto, was ich eigentlich beherzige.
Guter Punkt. Und jetzt schätz mal, was sind denn so die volkswirtschaftlichen Kosten durch schädlichen Alkoholkonsum?
Och. Weiß ich nicht. Du bist ja der Mann der Zahlen.
Ja, ich bin dann mal in der Zeit.
Keine Ahnung.
Das heftet mir jetzt an. Aber also, gib doch mal so ungefähr eine Tendenz. Aber was glaubst du? Du bist ja jetzt auch ein bisschen vom Fach. Kannst du ungefähr auch einschätzen vielleicht, was entsteht denn an Kosten? Was ist ein? Also ich kann sagen, es ist eine beträchtliche Zahl. Ich kann sagen, es ist eine Milliardenzahl. Und ich kann nur sagen, es ist so, dass man sich wirklich fragen muss, wie kommt das überhaupt, wie kommt das überhaupt zustande? Weil das natürlich einfach uns als Gesellschaft auch echt belastet, weil mit der Kohle.
Ja, klar.
Hätten wir einige Probleme gelöst. Aber gib doch mal einen Tipp ab. Ich bin sehr gespannt, ob du so ein bisschen in die Nähe kommst.
Ich wäre jetzt so bei 5 bis 6 Milliarden.
Das sind 57 Milliarden.
Ja, siehst du mal. Überleg mal. Ja, also, das ist 12, wenn ich richtig rechne, ungefähr 12-13% des Bundeshaushalts. Das muss man sich mal reintun.
Und das müssen wir alles tragen, ja?
Also es ja, klar.
Es ist nicht verhandelbar. Wir müssen diesen Menschen helfen. Und das ist jetzt nur in Anführungsstrichen eine Zahl, die direkt eben mit dem schädlichen Alkoholkonsum zu tun hat. Da sind wir noch lange nicht bei zu viel und zu fett essen. Da sind wir noch nicht bei all den anderen Süchten und so weiter. Also das ist schon, finde ich, auch ganz, ganz elementar.
Ja.
Vielleicht abschließend noch eine Frage. Ist es vielleicht hilfreich, wenn man immer mal wieder sich die Zusammenhänge auch anguckt? Und wenn man sich vielleicht auch immer wieder mal über Alkoholkonsum und so weiter, also so die in der Auseinandersetzung, ich habe irgendwie für mich festgestellt, damals, als ich auch mit dem Rauchen aufgehört habe, es war gut, dass ich mir so ein paar Informationen einfach überall abgreifen konnte, um mir das Bewusstsein einfach auch klarer vor Augen zu halten, dass das, was ich da mache, mehr als schädlich ist und die ganzen Auswirkungen, die damit verbunden sind. Also ist so die Frage, ist es vielleicht sinnvoll, dass wir uns täglich immer mal wieder überprüfen, ohne dass das jetzt eine Zwangssucht wird? Aber immer mal wieder überprüfen, so bin ich noch on track, bin ich noch, kann es hilfreich sein, auch Personen um sich rum zu haben, die einfach auch knallhart sagen, ey, das Bier jetzt vielleicht nicht mehr, diesen Schnaps vielleicht nicht mehr. Irgendwie kriege ich mit, du bist da ganz schön in so einem gefährlichen Fahrwasser. Macht sowas Sinn? Oder denkst du, dass man das am Ende mit sich selber irgendwie ausmachen muss und da irgendwie einen Weg finden muss?
Nein, ich denke, dass man, ist zwar ein relativ platter Spruch, aber trifft es meiner Meinung nach schon, dass man zusammen einfach stärker ist. Weil es gibt natürlich Partnerschaften, Kollegiumskreise, Situationen auch innerhalb einer Mannschaft. Also das Thema Alkohol beim Sport, beim Thema Berufssport, das kann man sich auch kaum vorstellen. Aber es ist nun mal so und letztendlich sieht man ja auch ganz oft bei Sportveranstaltungen, ob das die klassische Bierdusche ist, beim Fußball, ob das die Champagnerdusche ist bei der Formel 1. Es ist immer da, es ist immer präsent. Alkoholanbieter, Alkoholfirmen, die große Veranstaltungen sponsern. Es ist immer da, es ist immer da. Und dementsprechend ist halt auch wichtig, dass man sich da nicht alleine entgegenstellt, weil ich glaube, der Kampf ist schwierig, nicht aussichtslos, aber schwierig, sondern man braucht einfach ein Team. Und ein Team beginnt schon bei 2 Leuten, dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt. Und letztendlich auch, und Alkohol sorgt einfach auch für eine Zwangsstörung, sich damit eben klar macht, dass man häufig mit Alkohol gewisse Zwänge und gewisse Ängste betäubt und gleichzeitig das eben den Spieß umdrehen kann und sagen kann, kannst du darauf verzichten? Kannst du jetzt eben diese Flasche oder dieses Glas nicht trinken? Und in dem Moment, wo diese Frage mit Jein beantwortet wird oder mit keiner Antwort, mit einer stummen Haltung, weiß man, alles klar, dann lassen wir das jetzt gemeinsam sein. Ich sorge dafür, ich bin bei dir. sorgt dafür, dass du eben jetzt nicht zu der Flasche und nicht zu dem Glas greifst. Und deshalb denke ich schon, ist es schön, wenn man sich so gegenseitig ein bisschen regulieren kann und eben aus diesem ja Schlamassel, muss man etwas salopp formuliert und vielleicht sogar etwas harmlos, aber aus diesem Schlamassel muss man sich dann gegenseitig befreien. Weil, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, man darf ja eins nicht vergessen, dass bei einer Alkoholsucht immer das Umfeld mitleidet.
Ja.
Und nicht nur der oder diejenige, die den Alkohol konsumiert.
Ja.
Und deshalb ist es nun mal absolutes Teamwork und man muss aufeinander einwirken, damit letztendlich auch Partnerschaften oder eine kollegiale oder mannschaftliche Geschlossenheit einfach aufrechterhalten werden kann. Ne?
Sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr. Danke. Wir gehen jetzt keinen gemeinsam trinken. Und wenn überhaupt, dann ein verrücktes Wässerchen. Und danke dir in jedem Fall für sehr viele schöne Aspekte, die sehr plakativ und sehr eindringlich waren. Und wir hören uns nächste Woche schon wieder mit einer neuen, frischen Folge. Lauf dich frei. Und bis dahin euch allen eine gute Woche und dir natürlich auch, lieber Burak.
Dankeschön. Allen zusammen auch ein schönes Wochenende. Bis bald.
Bis bald.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.